Liebe wissbegierige Leute da draußen, es ist der Tag der Folge 3.
Ja.
Julian ist schon wieder die Sprache verschlagen, genau wie beim letzten Mal. Wir haben nämlich richtig schön durchgezogen und euch ganz viel zum Thema Altersvorsorge erzählt.
Ja, wenn ihr Steffi erzählen könntet, die hat einen hochroten Kopf und ist hier begraben unter Papier. Die hat noch nie so viele Zahlen hintereinander rausgehauen.
Doch, im Abi.
Im Abi, ja. Gut. Weil er... Ne, wir haben eine Menge geschafft und war doch ganz schön, ich hoffe nicht zu viel jetzt.
Ja, also es ging um Altersvorsorge, das haben wir ja ganz gut angerissen. Es ging ganz viel um Selbstständigkeit und Angestellte und den Unterschied zwischen beiden, finanziell gesehen natürlich.
Ja, wir haben Brutto- und Nettolohn mal ganz einfach erklärt. Wir haben natürlich auch wieder vom DAX erzählt. S&P wollte ich schon sagen. SAP kam auch nicht zu kurz.
Naja, kam diese Woche schon zu kurz, aber im Podcast nicht.
Gut, genau, wir hatten das Finanzlexikon natürlich, eine richtig gute Frage von dir.
Ja, und also ich würde sagen, ihr hört einfach mal rein und dann werden wir schon sehen, wie ihr das findet.
So ist das, also viel Spaß.
Viel Spaß bei dieser Folge und ab geht die Matz. Hallo, liebe Leute, da sind wir wieder hier bei Schotterwege. Julian, hallo.
Ja, hi, ich wusste nicht, dass wir jetzt schon hier drauf sind.
Ja doch, wir haben uns gerade noch ein bisschen totgelacht, weil wir so ein bisschen durchgegangen sind, über was wir jetzt reden werden.
Ja, du meintest ja, wir haben Feedback erhalten und die Leute wünschen sich mehr Struktur. Und genau, jetzt saßt du hier vor deinen Notizen und meinst so, ich sag hi, frag, wie es geht. Frage zurück, wie geht's mir? Ja. Steffi, wie geht's dir?
Ja, super. Also, ich habe ja nicht so einen harten Arbeitstag gehabt wie du. Also,
es geht.
Du hast hier richtig schön durchgezogen und ich habe ein bisschen frei, deswegen habe ich hier den ganzen Tag vorbereitet. Bin jetzt nervöser wie sonst, weil ich so viel Vorbereitung hatte. Aber lass uns doch einfach starten. Vielleicht nochmal ganz kurz. Also ich habe zwar ein bisschen Feedback ja schon bekommen. Vielen Dank dafür an alle, die hier mir gesagt haben, wie die ersten zwei Folgen fanden. Und ich glaube ja, allen eins, hast du gerade schon gesagt, ist mehr Struktur. Wir brauchen mehr Struktur. Mhm. Und das haben wir jetzt auch auf alle Fälle vor. Wir haben jetzt richtig schöne Themen für jede Folge und so Sachen, die wir kurz angeschnitten haben, wie zum Beispiel Bitcoin und Kryptowährung und so weiter, das werden wir natürlich noch ausführlich erklären, aber in den ersten zwei Folgen war das also ein bisschen Harakiri.
Wir nähern uns und grooven uns ein bisschen ein.
Genau. Heute haben wir ein richtig steiles Thema, in das steigen wir jetzt auch gleich mal ein, aber vielleicht, bevor wir das machen, vielleicht nochmal ganz kurz, Julian, jetzt mal ehrlich, wie geht's dir und vor allem, wie geht's dem DAX?
Na, mir geht's hervorragend, du hast ja schon gesagt, ich hatte mein Normalo-Arbeitstag hinter mir, aber natürlich alles bestens, danke der Nachfrage. Und dem DAX geht's weniger gut.
Oh, was hat er?
Naja, also er wälzt sich von links nach rechts, von oben nach unten. Er weiß nicht so recht, wohin. Und naja, das liegt so ein bisschen an ganz viel Unsicherheit gerade. Also der DAX ist gerade verwirrt. Wegen zum Beispiel
Corona.
Wegen Corona. Und das ist ganz natürlich, das betrifft uns alle. Weil am Anfang hat jeder gesagt, naja, Lockdown und sowas, nee, das gibt's nicht nochmal, das ist ja viel zu teuer für die Wirtschaft, das können wir uns einfach nicht leisten. Und irgendwie denkt man sich jetzt, ja doof, jetzt sind die Zahlen doch so hoch und wir sind ja alle Lebewesen und können sterben und so weiter. Und ja, jetzt fangen selbst die härtesten Kritiker an zu zweifeln, ob es denn, ob es vielleicht doch einen Lockdown geben könnte. Von daher, Covid ist definitiv ein riesen Unsicherheitsfaktor an der Börse. Dazu kommen ja dann noch die Präsidentschaftswahlen in den USA, was auch immer für Unruhe sorgt. Also man weiß einfach nicht, was passieren wird. Wir wissen es ja, Biden ist vorne, aber was heißt das schon? Letztes Mal war Hillary ja auch vorne und dann hat Trump gewonnen. Also auch hier völlige Unwissenheit und man merkt es, diese Nervosität zum Beispiel an SAP in Deutschland.
Das größte, wie wir alle gelernt haben in Folge 1, das größte Unternehmen an der Börse in Deutschland.
Das höchsten bewertete.
Was habe ich gesagt?
Weiß gar nicht mehr. Kurzzeitgedächtnis.
Schön. Gut, also SAP ist gefallen, wie viel? Ziemlich viel, ne? Wie viel Prozent?
Knapp über 20% anhand von einem Tag.
Genau, und da habe ich jetzt gleich gesagt, yo, und dann all in, dann kann man da nicht jetzt investieren in SAP. Und hast du gesagt, nee, Vorsicht, weil?
Vorsicht, weil sowas schwer ist, da diesen Boden zu finden. Also auch 20% sind unglaublich viel. Sowas hat es bei SAP, das hat es mal, glaube ich, 1990 gegeben, so ein Abrutsch. Aber auch da heißt es einfach Vorsicht an der Bordsteinkante, weil sowas kann immer noch mal weiterrutschen. Von daher immer, wenn man sich denkt, ah, okay, erstmal ruhig, Füße stillhalten, mal gucken, was passiert. Und wenn sich dann wieder ein bisschen was festigt, kann man sich überlegen, solche Gelegenheiten mitzunehmen. Ich meine, dieser Abrutsch kommt ja auch nicht von irgendwoher.
Okay, ja, wir haben gerade Nachrichten kurz geschaut und witzige Anekdote, da mache ich mich jetzt zwar wieder selbst zur Nudel, aber ich sag's einfach, da hat ja dann einer heute eine Viertelmillion investiert in SAP.
Nee, der hat eine Viertelmilliarde investiert.
Also ja, klar, also ja, eine Viertelmilliarde, 250 Millionen. Ja. Und mir ist nicht gerade eingefallen, was für eine Position der hat, und ich habe einfach mal gesagt, das ist der Generalsekretär.
Der Obergenosse.
Der Genosse. Nee, aber wer war es hier? Also, was hat der für eine Position?
Das ist der Aufsichtsratschef, Plattner heißt der.
Aber ich will noch mal hinzufügen, dass ich das nur gesagt habe, weil wir in den letzten Tagen und Wochen voll viele so DDR- und Mauerfall-Dokumentationen geguckt haben. Und übrigens hier gleich mal sagen, na, die ist geil. Netflix, wie heißt sie? Rohwedder.
Die heißt nicht Rohwedder, aber
die. Doch, die heißt Rohwedder.
Nee, die hat so einen recht polemischen Titel. Einigkeit, Mord und Freiheit, irgendwie sowas.
Aber wenn man Rohwedder eingibt, dann kommt man dahin.
Dann kommt man dahin, ja.
Also die ist richtig gut, finde ich.
Findest du?
Also, fandst du nicht?
Doch, ich fand es toll gemacht, weil ich hab dir ja gesagt, das ist sehenswert in der Hinsicht, dass es einen unaufgearbeiteten Teil der Geschichte, wie ich finde, mal beleuchtet, nämlich die Wiedervereinigung und das ganze Thema Treuhand etc. Und von daher ist auch toll gemacht, die Doku, inhaltlich, ja, lässt sich streiten.
Ja, und Treuhand vor allem, das ist genau so ein Wort, wie ich das auch in unserem Trailer schon am Anfang gesagt habe. Das sind diese Worte, die man eigentlich wissen muss, irgendwie, Rendite sage ich ja echt gerne, ne? Aber so Worte, die man, oder Sozialversicherung, da kommen wir gleich dazu, die man aber eigentlich nicht so richtig erklären kann. Und Treuhand wusste ich bis jetzt nicht so richtig, was es damit auf sich hat. Und da bin ich jetzt echt froh drüber, das zu wissen. Also Leute, wenn ihr irgendwie noch ein bisschen Zeit habt.
Könntest du es den Hörern erklären, was die Treuhand gemacht hat?
Ja, na klar. Also die haben jetzt aus der DDR, also die DDR wurde ja dann quasi, also aufgelöst, war dann alles BRD. Und die ganzen Unternehmen mussten dann privatisiert werden.
Genau.
Und die Treuhand hat das abgewickelt.
Ja.
Gut, oder? Ja. Siehst du mal, ich lerne hier was. Ja, genau, jetzt haben wir uns ein bisschen verquatscht. Es ging eigentlich um was anderes. Weißt du es noch? Um den DAX, um SAP.
Um den DAX, ja. Und dann,
den Generalsekretär, und der heute 250 Millionen investiert hat. Und warum hat er das gemacht? Um Vertrauen zu schaffen.
Ja, klar. Also wenn eine Aktie, das wertvollste Unternehmen Deutschlands, mehr als 20% verliert, dann ist das eine Ansage. Und das zeigt gerade auch, was ich meinte, wie geht es dem DAX? Also es ist so eine allgemeine Unsicherheit gerade. Also es gibt Unsicherheitsfaktoren ohne Ende. Und
aber es ist auch eine Chance, oder?
Es ist auch eine Chance, richtig. Klar, Unsicherheit bedeutet auch immer Chance. Kommt natürlich darauf an, wie risikofreudig du gerade bist. Prinzipiell gibt es aber jetzt noch einfach viele Entscheidungen, die anstehen. Wir haben Präsidentschaftswahl, wir haben ganz viele Analysten. Quartalszahlen werden berichtet von vielen großen Unternehmen in den USA wie Apple, Facebook, Twitter, Uber hat, glaube ich, auch am 6. November berichtet die Zahlen. Es ist ganz viel los. Und bei SAP bedeutet das halt, die haben ihre Zahlen berichtet und die waren schlechter als erwartet. Und schlechter als erwartet bedeutet momentan von Analysten oder Anlegern gnadenlos abgestraft zu werden. Also gut sein alleine reicht nicht mehr, sondern momentan musst du wirklich sehr, sehr gut sein, beziehungsweise die Erwartungen deutlich übertreffen, dass du nicht gleich mal, im Schnitt sind es glaube ich 4%, haben die meisten jetzt immer verloren, gleich mal Kurse abgibst.
Okay, und bevor jetzt hier wieder alle abschalten, weil so viele Zahlen rollen. Also, das ist ja wichtig, aber ich glaube, wir brauchen ganz viel Fundament, bevor wir verstehen, was das bedeutet, Quartalszahlen und wenn der Kurs fällt und was kann man tun und so. Aber das ist ja gut für uns alle, weil Julian sagt ja auch, jetzt erstmal Füße stillhalten und wir brauchen jetzt auch ein paar Folgen, um euch die ganzen Basics zu erklären. Deswegen passt das perfekt.
Habe ich jetzt deine Frage beantwortet?
Warum hat er das gemacht? Wie es dem DAX und dir geht.
Ich bin, glaube ich, voll abgeschweift. Du meintest, warum hat er das gemacht? Um Vertrauen zu schaffen, genau.
Ach so, ja.
Und gegen diese Unsicherheit zu wirken, sagt natürlich dann der einer der Mitgründer, hey Leute, mein Unternehmen, glaubt dran. Jetzt ist der Typ natürlich auch, glaube ich, 7 Milliarden schwer.
Ich wollte gerade sagen, ist er auch nicht so mal nebenbei einfach 250
Für ihn sind Mio. 250 Mio jetzt weniger natürlich als für den Normalo.
Ja, so Shopping, so mal ein Wochenend-Shopping mal.
Genau.
Gibt das schon mal aus.
Genau.
Okay, alright. Ja, und bei dir so alles fit?
Alles bestens, ja, danke.
Sehr gut.
Und bei dir? Was macht die Mountainbike-Welt? Ja,
alles fit, gut, ich war gerade laufen, habe mich gedehnt, ich habe ein bisschen Schmerzen an der Hüfte. Das ist halt dann so, wenn man über 30 ist oder sogar schon über 35. Jetzt habe ich auch noch mein Alter verraten. Naja, auf alle Fälle zwickt es hier und da, aber habe ja gute Physios und ganz viel, ja, was ich wollte schon gerade sagen, Ahnung, aber ich habe zumindest alle Gerätschaften, so alle möglichen Rollen zum Drüberrollen und ich weiß alle möglichen Dehnübungen und das kriege ich schon auf die Reihe, aber ja, tut ein bisschen weh hier und da beim Laufen. Aber ich bin ja auch eigentlich Radfahrer, beim Radfahren tut mir nichts weh.
Ja,
und ja, ich habe gerade frei, heißt, meine Saison geht ja so ungefähr von April bis Oktober, da wo halt ein Mountainbike gefahren wird und sonst in den Jahren bin ich oft im Winter, also den letzten Winter hatte ich quasi keine Off-Season, nennen wir das ja so, die Wintersaison, wo wir kein Rad fahren, weil ich trotzdem, ich war in China, in Chile, in Neuseeland und viele andere Winter auf La Palma, auf einer der 7 kanarischen Inseln, meine Lieblingsinsel. Genau, und diesen Winter, so wie es jetzt aussieht mit Corona und überhaupt, so wie ich mich fühle, werde ich vielleicht einfach mal nicht reisen.
Sehr vorbildlich.
Ja, genau. Und das heißt aber auch, halt Off-Season ist dann wirklich mal Auszeit. Und das nutze ich natürlich, um Sachen nachzuarbeiten, vorzuarbeiten, Pläne machen für nächstes Jahr, das Material in Ordnung zu bringen und halt gut zu trainieren.
Das ist natürlich für so einen Angestellten, hört sich das total verrückt an.
6 Monate frei?
Ja, ich meine, die nächsten 6 Monate mache ich einfach mal gar nichts. Also, ja. Stimmt ja nicht, also du machst ja was. Aber es ist halt dieses, du hast jetzt nichts Konkretes, mit dem du, ich will es gar nicht sagen, aber Geld verdienst.
Ja, das muss man halt als Selbstständiger und ich glaube, das ist allen Selbstständigen gleich. Du musst halt immer viel planen und du musst immer das ganze Jahr sehen. Mhm. Also es gibt ja auch bei Handwerkern zum Beispiel, die oftmals, also bei den milden Wintern jetzt in den letzten Jahren nicht, aber normalerweise haben die ja auch mal ein paar Monate, wo nichts ist und die müssen ja trotzdem das ganze Jahr Geld kriegen.
Ja.
Also man plant das immer aufs ganze Jahr und ich spreche das auch mit meinen Partnern und Sponsoren ab. Die wissen genau, wann die was kriegen und im Sommer habe ich dafür auch 6 Monate so gar keinen frei.
Ja.
Und dann geht das schon mal. Und man kann ja trotzdem viele Sachen machen. Also das ist ja nicht, dass man nichts macht. Gerade jetzt mit Social Media kannst du immer was machen. Und ich plane jetzt auch so ein kleines Videoprojekt, was halt eher so ein Soul-Projekt ist, also was ich selber kreieren kann und durchsetzen kann. Und das muss ich alles nicht, aber kann. Und das habe ich schon immer so für mich. Und ich glaube, das ist auch was viele Selbstständige gemein haben. Ich muss halt immer wissen, ich will vorne dran sein. Also ich muss mir immer einen Schritt voraus sein und immer weit voraus planen, damit ich nicht irgendwann hinten runterfalle. Und das ist ein bisschen anstrengend, aber ich kenne es halt nicht anders.
Ja.
Weil ich bin nie.
Du bist nie offline. Off. Ja, genau.
Und.
Ja, wortwörtlich.
Aber für mich ist das irgendwie in Ordnung.
Ja.
Ja, und jetzt hat das halt gerade angefangen. Jetzt im Oktober. Ich hätte noch ein paar Sachen gehabt. Ist jetzt natürlich durch die Covid-Situation nicht passiert. Und jetzt habe ich eher Schluss. Und habe jetzt die ersten 2 Wochen einfach mal ganz, ganz wenig gemacht. Aber jetzt geht es langsam wieder los mit Training und.
Natürlich,
und Training, und das finde ich auch krass, will ich nochmal abschließend sagen. Also Shoutout an alle Athleten da draußen, die wirklich Leistungssportler sind. Ich habe ja meine so Wettkampfkarriere mehr oder weniger hinter mir und trainiere nur, damit ich meine Arbeit auch schaffe, weil man muss halt fit sein, wenn du im Sommer jeden Tag da abliefern sollst auf dem Rad. Aber die jetzt wirklich so richtig Leistungssport machen, und ich war ja auch am Olympiastützpunkt und ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, war in Cottbus am Olympiastützpunkt und in der Sportschule.
Ja, aber du warst leider nie bei Olympia.
Nee, leider nicht. Aber ich kenne trotzdem das Trainingspensum. Und wenn man da mal so, also keine Ahnung, jetzt hier die Leistungsathleten, Sportler zuhören, die lachen mich wahrscheinlich aus, aber irgendwo zwischen 15 und 25 Stunden die Woche trainiert.
Ja.
Und du hast ja neben dem reinen Training auch noch Nachbereitung, Physiotherapie, Also das, da hängt so viel dran, da kannst du nebenbei eigentlich gar nichts mehr machen, wenn du richtig trainierst. Und ja, auch in, ich habe einen riesen Respekt vor allen Triathleten, was die so an Trainingspensum neben ihrem Job meistens noch irgendwie runterrattern. Aber gut, ich will jetzt nicht abschweifen. Das, ja, das war es erstmal von meiner Seite.
Ich zeig dir mal, was gar nichts für dich ist, beziehungsweise für den Beruf des, des Selbstständigen.
Sind wir schon bei der Schlagzeile der Woche jetzt?
Ja.
Auf geht's.
Ich drehe mal hier mein Laptop zu dir.
Die Reform der Riester-Rente nimmt endlich Fahrt auf. Oh, ey. Aber jetzt ehrlich mal, Riester- und Rürup-Rente, ne? Oh, da bin ich so schlecht. Obwohl ich mit Rententhemen mich viel beschäftigt habe. Als Selbstständiger musst du das ja, weil wir keine gesetzliche Rente, oder zumindest habe ich nicht in die gesetzliche Rentenkasse eingezahlt und brauche es jetzt auch nicht mehr.
Ich stopp dich mal ganz kurz. Also du bist schon einen Schritt weiter. Hol doch die...
Was stand da nochmal? Sag nochmal.
Die Reform der Riester-Rente nimmt endlich Fahrt auf. Die Neugestaltung könnte einen Paradigmenwechsel bei der geförderten Vorsorge bedeuten und eine Chance für die privaten Anbieter. Und jetzt hast du ja schon. Ja, es ist kompliziert und es langweilt. Also so, wenn ich sowas lese, die Reform der Riester-Rente und Riester-Rente allgemein, nee.
Also, erklär doch mal ganz grob, nicht, was Riester-Rente ist.
Riester-Rente ist eine private, neben, es gibt, muss anders anfangen, und hast du schon angefangen damit, gesetzliche Rentenvorsorge und private Rentenvorsorge. Die Riester-Rente ist eine Form der privaten Rentenvorsorge, die allerdings staatlich unterstützt wird. Das heißt, du hast zum Beispiel Steuerersparnisse etc. Das Problem bei der Riester-Rente ist, sie ist A, super teuer. Sie ist super unübersichtlich, also wie du schon sagtest, ich kann es dir auch nicht erklären. Ich kann dir die Riester-Rente, könnte ich dir nicht erklären. Ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren angefangen, mich damit zu beschäftigen, ob das was für mich ist. Und habe dann musste recht schnell sagen, nee, du, ich weiß gar nicht, was da passiert, ich blick's nicht. Und
wenn du das nicht blickst, dann ist es kompliziert.
Und scheint ganz schön teuer zu sein. Und die Rendite ist natürlich eine Katastrophe. Also es ist super renditearm und allein diese drei Punkte, teuer, unübersichtlich und renditeschwach, damit kriegst du keinen. Und dann kommt halt jetzt noch dazu, es gibt immer diese Kapitalgarantie, das heißt, die Riester-Rente hat oder macht sie vielleicht immer noch, sagt dir, naja, in 20, 30 Jahren zum Renteneintrittsalter hast du dieses bestimmte Kapital zur Verfügung. Das ist jetzt auch fraglich. Also das wollen auch schon diese ganzen Anbieter so ein bisschen sich davon lösen, was garantieren zu müssen. Und das schreit natürlich dazu, dafür, weil das eben staatlich gefördert ist, dass man sagt, hey Leute, kommt mal auf den Punkt, macht mal was Vernünftiges, was man einfacher durchblicken kann, was ein bisschen moderner ist etc. Und deswegen hat sich die Bundesregierung jetzt gesagt, bis zum Ende ihrer Legislaturperiode wollen sie das reformieren. Ich bin gespannt, was da rauskommt.
Also das heißt, dass Leute, die jetzt schon eine Riester-Rente haben, dass das dann auch, oder ist es dann für die, die das dann erst abschließen?
Das kann ich dir nicht sagen, das konnte ich jetzt aus dem Artikel nicht entnehmen, aber Fakt ist, du musst neben, also das ist ja, ich denke, darüber werden wir heute auch noch ein bisschen sprechen, du solltest ja neben deiner gesetzlichen Rentenversicherung, wenn du eine hast, du hast ja keine, solltest du für dich ein bisschen vorsorgen im Idealfall. Und die Riester-Rente ist eine Option, wo der Staat dir sagt, hey, mach das doch mit uns. Aber es ist einfach nicht gut gemacht.
Aber ist das nicht schon ein bisschen besorgniserregend, dass der Staat sagt, dass Leute, die jetzt wirklich ihr ganzes Leben oder wie auch immer in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, dass die trotzdem noch extra was machen sollen?
Jein. Prinzipiell hat der Staat immer was davon, wenn er einen starken, also wenn er finanzstarke Bürger hat, die er nicht sozial unterstützen muss. Also es dient ja am Ende der Stärkung des Sozialstaats. Und jetzt muss man wissen, gesetzliche Rentenversicherung funktioniert ja so, dass ich als Angestellter, ich zahle jeden Monat, zahle ich was von meinem Lohn in die gesetzliche Rentenversicherung. Ein Teil zahle ich und die andere Hälfte zahlt der Arbeitgeber. Und da gibt es den sogenannten Generationenvertrag. Das heißt, das, was ich einzahle, damit finanziere ich die Rentenansprüche der jetzt in Rente Leute. Und das ist aber auch nochmal zuschusspflichtig vom Bundestag bzw. vom Bundeshaushalt. Das heißt, was wir an Steuergeldern zahlen, kommt da auch nochmal on top, dass ich die ganzen Renten überhaupt bezahlen kann. Und das ist natürlich super unsicher, wie sich das entwickelt, weil du natürlich auch viele Unsicherheitsfaktoren hast, wie zum Beispiel demografischer Wandel. Das heißt, du weißt nicht, wie viel hast du überhaupt noch ein Fundament an Arbeitskräften.
Wir müssen mehr Kinder machen.
Genau, mehr Kinder machen. Das ist der Aufruf zum mehr Kinder machen.
Das ist genau. Ein super Anlass jetzt. Die Corona-Zeit, alle bleiben zu Hause. Nächstes Jahr gefährdete Geburtenexplosion.
Ja, vielleicht. Mal gucken. Das ist die Corona-Generation dann. Naja, und deswegen schreit es halt danach, dass der Staat halt sagt, hey, ich gebe euch ein paar mehr Tools, mit denen ihr was machen könnt.
Okay, also jetzt hast du echt gut gesetzliche Rentenversicherung beschrieben. Ich glaube, das wissen die meisten auch, wie das ungefähr funktioniert. Aber mit was wir uns jetzt beschäftigt haben, jetzt können wir schon mal überleiten, also von der Schlagzeile zum Thema des Podcasts, wir wollen halt uns mit der Altersvorsorge beschäftigen. Ein Riesenthema, was man definitiv nicht in einer Folge abfrühstücken kann. Aber
ich denke, es ist gut, die Basics.
Genau, einfach mal die Basis zu schaffen. Und das können wir ganz gut an uns erklären, weil wir ja die zwei unterschiedlichen Typen repräsentieren. Du bist der Angestellte, der eben, wie du es gerade schon gesagt hast, den Teil vom Lohn, der geht automatisch ab und der Arbeitgeber legt noch was drauf.
Ja.
Das ist eigentlich, und wenn man das sein ganzes Leben macht, das ist ja das Ding. Du musst es eigentlich dein ganzes Leben machen. Ich war ja immer schon selbstständig und habe dann irgendwann nach 5 Jahren Selbstständigkeit auch mal, meine Eltern haben dann gesagt, du musst doch mal hier vorsorgen und so. Und ich, weißt du, mit Mitte 20, dann ist das so ein richtig blödes Thema. Also, ja. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber wer beschäftigt sich schon gern mit der Altersvorsorge?
Also, ich glaube, das ist dann dieser Pflichttermin, wenn du sagst, okay, jetzt, aber nächsten Monat, dann mache ich den Termin bei der Sparkasse und dann sitzt du da in diesem Raum und.
Ja, na, so ist mir dann auch gegangen. Ja. Ich bin halt erst noch zur gesetzlichen Rentenkasse gegangen und habe dann so gesagt, naja, hier, so sieht's aus. Ich habe hier 7 Jahre studiert und jetzt bin ich selbstständig und was kann ich jetzt tun? Ich habe ja dann nochmal 2 Jahre studiert. Also auf alle Fälle haben die dann mir das so durchgerechnet und haben gesagt, so Frau Marzo, ganz ehrlich, also das brauchen sie jetzt nicht mehr machen. Also das heißt, wenn du 5 Jahre nicht eingezahlt hast oder mit Studium dann insgesamt 10, 11, 12, brauchst du auch gar nicht mehr anfangen. Das heißt, es macht für mich keinen Sinn mehr, für den Rest meines Lebens mich anstellen zu lassen. Das finde ich schon krass.
Ja.
Und da war für mich halt der Punkt, wo ich gewusst habe, okay, also auf dem Start, da kann ich jetzt, da brauche ich mich nicht mehr oder als Selbstständiger nicht verlassen, ich muss alles selber machen. Und das ist halt dann gehst du, also damals hatte ich noch, also jetzt habe ich auch nicht so viel Ahnung, aber mehr wie damals.
Aber wie hast du reagiert? Also was ging dir da durch den Kopf?
Na, meine Eltern haben gesagt, Tim, du musst einfach eine Rentenversicherung machen. Und für mich war damals, okay, das klingt ja irgendwie sinnvoll, machst du mal eine Rentenversicherung.
Also es gibt diese eine Option, na klar, Vorsorgen, Rentenversicherung.
Rentenversicherung, genau. Und dann habe ich eine Rentenversicherung abgeschlossen. Das klingt ja auch dann dort, ich war bei der normalen Versicherung, die bei uns im Dorf, da wo jeder hingeht, wurde mir halt das vorgelegt. Und dann gibt es ja immer so, wenn es gut läuft, sind es 8%, wie nennt man das, durchschnittliche Rendite bei Renteneintrittsalter, hier 65, 66, 67, keine Ahnung.
Ja.
Und wenn es mittelmäßig läuft, irgendwie 6 oder 4% und schlecht läuft 2%. Und dann habe ich noch, das gibt es jetzt ja schon nicht mehr, noch so eine garantierte 2% Rendite bekommen. Dann habe ich 2 Jahre später noch eine Rentenversicherung abgeschlossen, weil ich dachte, eine reicht nicht. Also wenn du dann guckst, was maximal da rauskommt, davon kannst du niemals leben.
Ja.
Und da habe ich das schon nicht mehr gekriegt, sich gesicherte
Rendite. Ich habe es ja kurz auch angesprochen, in dem Artikel ist ja auch so, diese Anbieter davon, die werden sich inzwischen, also es ging immer weiter runter, das hängt natürlich mit dem Niedrigzinsumfeld zusammen.
Da, Leitzins aus der letzten Folge, Leute, jetzt macht alles Sinn.
Da ist die Struktur. Und so wird es immer schwieriger. Und Rentenversicherer, also die Leute, die Rentenversicherung abschließen, sind prinzipiell eher konservativer. Also das, was du jetzt da ansprichst, das ist die klassische Rentenversicherung. Garantiertes Kapital zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt und eine Mindestverzinsung. Und das Problem, was die Rentenversicherer haben, ist diese Mindestrendite zu erwirtschaften mit konservativen Anlagen. Und gleichzeitig natürlich auch noch Geld verdienen, dass sie auch Geld zum Leben haben. Von daher, man merkt schon, es funktioniert irgendwie nicht wirklich. Und von daher haben wir auch die Rentenversicherer versuchen auch von dieser klassischen Rentenversicherung wegzukommen und beispielsweise ETFs und andere Produkte damit anzubieten.
Ja, also ich würde jetzt fast fragen, habe ich alles richtig gemacht? Aber gut, das habe ich jetzt schon rausgehört, habe ich nicht. Wahrscheinlich viele andere auch nicht. Aber vielleicht können wir das ja mal auf den Punkt bringen mit ein paar Zahlen ungefähr. Wir haben das jetzt mal durchgerechnet. Ne? Mir wurde gesagt, 2% so, und das ist auch das Mindeste. Also das muss man ja auch irgendwie machen, weil sonst ja auch man quasi nicht mal die Inflation ausgleicht am Ende.
Ja.
Was hat man ausgerechnet?
Ich meine 0,65% pro Jahr nach Kosten.
Ja, schwierig, ne?
Schwierig, ja. Und da bist du aber noch gut dabei. Also ich glaube nicht, dass du den Vertrag jetzt nochmal so bekommen würdest.
Meine Eltern würden jetzt sagen, aber du hast nichts verloren.
Genau, du hast nichts verloren. Na gut.
Aber wie jemand, der das sagt, hat das auch mit der Inflation nicht ganz verstanden. Aber Inflation, das können wir vielleicht auch nochmal aufgreifen.
Ja, ich finde Inflation ein schönes Thema. Ich schreibe mir das jetzt direkt.
Nee, sag doch jetzt mal kurz. Das ist doch eigentlich schnell erklärt.
Nee, aber Inflation, da kann man so viel, also ja, mache ich gern, man kann da so viel drüber reden.
Was aber wir wollen es ja kurz Inflation? Und prägnant
machen. Ja, Inflation bedeutet die Entwertung des Geldes.
Heißt, es wird immer mehr Geld gemacht, dann wird das Geld immer weniger wert.
Genau, durch Produktion. In der Regel ist ein Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Produktion und der Entwertung des Geldes. Das heißt, je stärker der Geldschöpfungsprozess ist durch Produktion, verliert das Geld auch an Wert. Aber ich würde da gerne echt nochmal ausführlich drüber sprechen, weil das mega interessant ist. Was ist denn überhaupt Inflation? Wie wird es denn gemessen? Wie wird die denn gefühlt wahrgenommen von jedem Einzelnen? Und was ist denn tatsächlich die Inflation? Ich würde dem Ganzen mal nochmal mehr
Zeit. Ich wollte gerade sagen, ja, die Bananen, die werden immer teurer, aber ich musste mal sagen, die Bananen werden immer billiger.
Das kann sein, ja.
Das ist ja unsere Währung.
Ja. Ja, wahrscheinlich.
Ja, dann notier dir das doch mal hier, Chef.
Bananen?
Nein, Inflation. Bananen. Schreib auf die Shoppingliste gleich mal Bananen. Ja, interessant. Dann haben wir das jetzt mal irgendwie geklärt schon mal, dass Selbstständige selber vorsorgen müssen und dass klassische Rentenversicherung schwierig sind. Aber ich glaube, bevor wir jetzt dahin kommen zu sagen, was besser ist, also was man jetzt besser machen kann, wie ich jetzt vielleicht aus dieser Misere rauskomme oder wie andere, die noch gar nichts gemacht haben, das jetzt alles richtig machen, würde ich vielleicht noch mal kurz auf den Unterschied zwischen Angestellten und Selbstständigen eingehen. Und zwar nicht nur, wenn es um die Rentenvorsorge geht, sondern so allgemein.
So, wenn du auf den Gehaltszettel guckst, oder?
Ja, allgemein. Ich meine, das ist ja irgendwie eine Entscheidung für viele, gerade junge Leute. Vielleicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, da greife ich jetzt ein bisschen vor, aber so einen Bericht angeschaut. Wo habe ich das jetzt hier?
Ja, ich hab dich noch nie so nervös gesehen.
Ja, also, weil du hier mit der Struktur, das ist alles total schwierig, ey. Ich habe auch so keine Struktur in meinem Leben. Okay, also ein Forschungsbericht vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
Was ist denn mal?
Na, guck mal an, habe ich durchgearbeitet.
Jetzt geht's aber los.
Ja. Jetzt geht's los. Nein, da ging's halt, da stand ja auch drin, das fand ich mega interessant, also da waren viele interessante Fakten drin, aber vor allem, wer die Selbstständigen sind. Und das heißt, dass also die jungen Leute ja gar nicht sofort selbstständig sind. Also die meisten kommen aus der Schule oder aus dem Studium, die machen sich ja nicht direkt selbstständig.
Ja.
Das ist ja irgendwie eine bewusste Entscheidung, irgendwann zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig.
Ja.
Und da muss man ja ein bisschen mit einberechnen, ist das überhaupt was für mich? Also wäre das was für dich?
Selbstständig? Super schwierig, muss ich gestehen. Also es, denke ich, hängt ganz stark davon ab, zu welcher Zunft du gehörst. Also wenn du jetzt Handwerker bist, dann würde ich sofort sagen, ja, los geht's, mach mich selbstständig. Wenn ich Geschäftsführer wäre, würde ich vermutlich auch sagen, ja klar, mach mich selbstständig. Wobei bedingt, mal gucken. Als Mountainbiker würde ich vermutlich auch sagen, mache ich mich selbstständig.
Ja, nicht anders.
Ja,
es gibt ja Berufe, die gehen nur selbstständig.
Genau, das will ich damit sagen. Und aber für mich als Analyst, schwierig.
Es geht ja jetzt auch um die Sachen, wo wir eigentlich drauf hinaus wollen, Zeit.
Ja.
Also Zeit ist, glaube ich, ein Faktor. Du hast wahrscheinlich mehr Zeit als Angestellter oder weniger. Also es kommt drauf an.
Kommt drauf an.
Also ich bin halt immer on, du kannst halt theoretisch auch mal abschalten.
Korrekt. Also tatsächlich, wenn Wochenende ist, gibt auch mal Wochenenden, an denen ich arbeite, klar. Aber prinzipiell habe ich ein ruhiges Gewissen, Freitagabend meinen Laptop zuzuklappen und sagen, okay, ciao, sehen uns am Montag wieder.
Ja, und Engagement?
Engagement? Tja, also ich glaube, das unterscheidet uns dann halt auch, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es bei dir, du sagst ja, du bist nie off und das ist ja wortwörtlich, also du machst ja viel mit sozialen Medien. Soziale Medien schlafen halt nicht. Und ich weiß nicht, wie das ist, wenn du, ich weiß nicht, könntest du sagen, ich mache jetzt mal Samstag, Sonntag, ey, kommt mal ohne meine Storys klar.
Ja, oder? Kann ich schon machen. Heute habe ich auch keine gemacht. Ja? Gar nicht. Gemacht. Nee. Also ich kann das schon, aber klar, auf lange Sicht macht das keinen Sinn. Aber ich denke ja die ganze Zeit an irgendwelches Optimierungspotenzial. Also ja klar, Zeit und Engagement, das ist halt, oder wenn man sagt ja immer, Selbstständige sind so selbst und ständig. Boah, was für eine Floskel. Ah ja, aber ich glaube, ja, wie du es am Anfang schon gesagt hast, wahrscheinlich der meiste Unterschied liegt im Verdienst.
Der meiste Unterschied liegt im Verdienst, beziehungsweise man muss sich ja immer klar machen, was genau, wo wäre denn der Unterschied im Verdienst zwischen einem Angestellten und einem Selbstständigen? Klar würden beide irgendwelche, du würdest einen Umsatz generieren, ich hätte mein Bruttogehalt und wir würden beide darauf Steuern zahlen. Aber wo wir uns unterscheiden, sind die Sozialabgaben. Also bei Selbstständigen spricht man von einer beschränkten Sozialversicherungspflicht. Also grundsätzlich, der Staat, also der Grundzustand ist, jeder, der hier Gehälter erwerbstätig ist, ist sozialversicherungspflichtig. Und jetzt gibt es Ausnahmen und die Selbstständigen sind eine Ausnahme. Das heißt, sie sind beschränkt sozialversicherungspflichtig. Was bedeutet das? Sozialabgaben bestehen ja aus einer Rentenversicherung, aus einer Arbeitslosenversicherung, aus einer Krankenversicherung und einer Pflegeversicherung. Eine Krankenversicherung musst du haben, eine Pflegeversicherung musst du auch haben als Selbstständige, aber du bist befreit bei der Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung macht ja irgendwie bei dir keinen Sinn.
Ja, Altersarmut, ich komme.
Ich hoffe nicht. Aber das sind zwei wesentliche Punkte. Und der Grund ist natürlich, dass man sagt, na gut, wir wollen als Staat die Leute natürlich auch irgendwo belohnen, die mutig sein wollen, die selber was produzieren wollen, die vielleicht auch andere wieder einstellen können und somit eben wirtschaftlich zum Erfolg beisteuern. Du weißt, was ich sagen will. Einfach ein bisschen hier schlagkräftig sein.
Ja, da kann ich ja vielleicht noch ein paar Fakten aus meinem Forschungsbericht vortragen.
Was hast du denn gelernt?
Ja, nee, einfach, weil es ist ja, also das finde ich ja schon interessant. Also das wusste ich jetzt vorher eigentlich nicht so. Also ich wusste, dass ich ja irgendwie klarkommen muss und das planen muss und meine Rente und so und auch meine Krankenversicherung, das alles abführen muss. Aber ich wusste nicht, dass man ja eigentlich befreit ist von Rentenversicherung und dass es da auch gar kein Sicherheitsnetz gibt. Ich glaube, die meisten denken, wenn ich dann Rentner bin und nichts habe, da wird schon irgendwas wird schon gehen.
Ja, das ist auch tatsächlich so. Also ich glaube, viele, ich weiß zum Beispiel von Taxifahrern und so, also Entschuldigung, ich will nicht pauschalisieren, aber ich kenn auch persönliche Geschichten.
Deine Buddies, die Taxifahrer?
Nee, die dann wirklich sagen, nee, ist cool, weil ich da einfach geringere Abgaben habe. Mhm. Und natürlich, das Gehalt ist natürlich erstmal dicker, weil ich kleinere oder geringere Sozialabgaben habe und das attraktiv ist. Verstehe ich auch. Aber auf lange Sicht ist es halt kurz gedacht, leider.
Ja, also und dieses, man hat auch immer ein Einkommensrisiko, das muss man auch mal sehen, ne?
Brutal, klar.
Und das schlägt sich wahrscheinlich dann nieder im Anlagerisikoverhalten. Ja. Also wenn du Einkommensrisiko hast, dann kannst du ja nicht irgendeine Anlage machen, die jeden Monat teuer ist, weil du vielleicht die nicht mehr zahlen kannst.
Ja, super
und dann
clever.
Schließt sich der Kreis.
Ja, so ist das.
Super clever, habt ihr das gehört? Ey, super clever, hat er gesagt.
Nee, das ist tatsächlich clever. Da machen andere noch Berufsexamen, um sowas zu lernen. Sie
kriegt einen hochroten Kopf.
Genau. Nee, es ist ja wirklich so. Und deswegen findest du dich da vielleicht auch selber wieder, weil du, dein Einkommen ist ja auch im Vergleich zu meinem als Angestellten eher unsicher. Also du weißt ja nicht, was nächstes Jahr ist. Stand jetzt hast du nichts verdient. Stand jetzt hast du noch keinen festen Job. Du kannst noch nichts planen. Ich weiß, wenn ich meinen Job mache und das Unternehmen noch weitergibt, dann verdiene ich immer noch den Betrag X.
Ja.
Und deswegen habe ich eher die Möglichkeit, also ein bisschen aggressiver zum Beispiel anzulegen, weil ich ein anderes Sicherheitsnetz habe. Bei dir ist das anders. Und deswegen ist vielleicht auch dein Wunsch bei dir intrinsisch, war der schon da zu sagen, ich will irgendwas Klassisches, Sicheres, Garantiertes.
Ja, aber du, wenn ich keinen Job kriege, dann arbeite ich einfach wieder beim Bäcker. Das ist ganz einfach. Kleiner Fun Fact am Rand. Ich habe mal beim Bäcker gearbeitet und ich fand's mega. Also ich habe es nur so nebenbei gemacht, weil mir nur Training irgendwie zu langweilig war. Und das würde ich schon gerne, also Bäckerei, Fachverkäuferin, falls jemand da draußen irgendwie einen Job hat für mich, ich würde gerne anfangen. Nee, Spaß beiseite. Aber ich war noch nicht fertig mit meinem Vortrag hier.
Ja, bitte.
Also dieser Bericht geht von 2012 bis 2018, also jetzt nicht ganz aktuell, aber man kann sagen, dass die Selbstständigenrate immer gestiegen ist bis 2012 und dann stagniert. Mhm. Ich zum Beispiel hätte gedacht, dass es immer mehr Selbstständige werden und dass das Thema immer brisanter wird, dass man jetzt halt gucken muss, wie man die irgendwie handelt. Aber das stagniert und die Anzahl der Selbstständigen sind 4 Millionen. Ich weiß nicht, wie viel Einwohner hat. Aber dann kommen ja wieder Erwerbstätige und nicht Erwerbstätige.
Ich glaube, 45 Millionen Erwerbstätige haben wir in etwa in Deutschland.
Ja. Und davon.
Also gut 10% Selbstständige.
Ja, so 10, 11 genau sind es.
Ja.
Gut. Davon sind ein bisschen mehr als die Hälfte Solo-Selbstständige, also wie ich und Freiberufler und so weiter. Und ein bisschen weniger als die Hälfte Selbstständige mit Beschäftigten. Mhm. Und was auch noch interessant.
Welchen Berufen sind die Selbstständigen?
Genau, das ist interessant, das wollte ich gerade sagen. Du weißt es ja jetzt, aber ich frage euch mal da draußen. Vielleicht könnt ihr mal kurz überlegen, was ihr denkt, und zwar bei weitem, der Beruf ist, der halt bei Weitem die meisten Selbstständigen.
Ich habe jetzt so den Unwissenden gespielt, aber ich wusste es natürlich. ich kannte die Information schon, daher wusste ich
ja.
Aber ich hatte richtig geraten damals.
Es sind die Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzenden. Mhm. Das sind bei Weitem die meisten 372.000 ungefähr. Mhm. Und danach kommt mit fast der Hälfte Human- und Zahnmediziner, also Ärzte.
Ja.
Und dann Landwirtschaft, dann Körperpflege, dann Versicherungen und Finanzdienstleistungen. Und
wie viele Mountainbiker gibt's?
Keine Ahnung, 3? Nee, keine Ahnung. Aber was ich auch noch interessant finde, dass der prozentuale Anteil an Frauen, die erwerbstätig sind, viel kleiner ist, also 6,8%, die selbstständig sind. Und bei Männern sind 12%. Also viel weniger Frauen trauen sich das wahrscheinlich dann auch, sich selbstständig zu machen. Was natürlich auch damit zu tun haben kann, also Kinderbetreuung und so, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Aber interessant, ja. Und dann, ca. 72,5% der Selbstständigen sind nicht obligatorisch rentenversichert. Das heißt, man kann ja auch als Selbstständiger sich gesetzlich rentenversichern lassen, habe ich ja vorhin gesagt. Und aber
halt so andere Berufe sind ja dann auch nochmal separat versichert. Also Ärztekammern, Architektenkammern.
Genau, das auch noch. Aber trotzdem
halt Wirtschaftsprüfer weiß ich, dass die auch selber vorsorgen können in der Kammer.
Ja. Abschließende Zahl: 6% der Erwerbstätigen hat keine Altersvorsorge.
Wow.
Ja. Das sind viele Leute.
Ja.
Und die tun wir jetzt aufklären. Ja, nee, also das waren jetzt echt viele.
Wow.
Fakten und Informationen. Mhm. Jetzt kann hier noch mal einer sagen, wir wären nicht strukturiert doch.
Genau.
Also, ich fühle mich jetzt ein bisschen wie so ein Nachrichtensprecher, der immer die Blätter von einer Seite zur anderen. Hier hört man doch, Nico, meine Blätter.
Ja, mit Sicherheit. Dabei liest du eh alles vom Teleprompter ab.
Ja, genau, ich lese alles ab. Aber dann lass uns doch mal weitergehen mit unseren Rubriken.
Ja, wo sind wir?
Finanzlexikon.
Ui.
Lieber Julian, ich würde gerne wissen, erklär uns doch mal kurz und brisant, prägnant, Human- und Finanzkapital?
Das ist eine gute Frage. Ich habe es, glaube ich, schon. Ich habe es heute, glaube ich, schon mal so beiläufig erklärt. Also, wenn man Vermögen messen würde, dann könntest du das aufteilen in Humankapital und Finanzkapital. Mein Humankapital.
Also, jeder Mensch hat beides.
Jeder Mensch hat beides. Das hängt stark davon ab, an welchen Zeitpunkt du in deines Lebens du dich befindest. Wenn du jetzt anfängst zu arbeiten, dann und sagst, du arbeitest die nächsten 50 Jahre und hast da ein festes Einkommen, das heißt, du hast da ein sehr hohes Humankapital. Humankapital sind all deine zukünftigen Einkünfte, die du durch deine Erwerbstätigkeit generieren könntest. Das heißt, am Anfang von deiner Lebenszeit hättest du sehr viel Humankapital, aber im Gegensatz kleines Finanzkapital. Also du hast natürlich, wenn du nach der Uni kommst, noch nichts gespart. Du hast vermutlich kein Auto, kein Haus. Du hast nichts auf der Kante liegen. Das heißt, Finanzkapital klein, Humankapital groß. Wenn du jetzt in deinem Beruf weiter voranschreitest, wird dein Humankapital kleiner, weil sich der Zeitpunkt zum Renteneintrittsalter natürlich verkürzt und dadurch die zukünftigen Zahlungen weniger werden in Summe. Gleichzeitig schaffst du es aber vielleicht ein bisschen durch Anlegen, durch eine Rentenversicherung, Kapital anzusparen. Das heißt, dein Finanzkapital wächst. Und diese beiden Punkte muss man immer im Zusammenhang betrachten. Also nicht, das heißt nicht immer, ich finde es immer ganz schön, weil viele denken, ja, ich habe ja nichts. Doch, du hast jede Menge Humankapital. Und das ist sehr viel wert. Und jetzt gilt es, solange dein Humankapital weniger wird, dieses umzuschichten in Finanzkapital. Dass du irgendwann, wenn du sagst, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich kann auch vielleicht nicht mehr arbeiten, ich kann jetzt nicht mehr als Fliesenleger durch die Wohnung krabbeln, ich brauche jetzt einfach Finanzkapital und das kannst du jetzt anfangen umzuschichten, aber du musst es irgendwann tun. Also es wird dir nicht geschenkt, dein Finanzkapital.
Ach, das ist ja wie ein Finanzgott, hast du das gesagt.
Ja?
Ja, schön.
Ach, toll.
Ja, jetzt gibt es einen großen Pluspunkt. Das war aber noch die Spendenquittung, die kommt noch. Also noch hast du hier nichts gewonnen.
Schade.
Bevor die Spendenquittung als letztes kommt, davor hätte ich gerne von dir noch gewusst, ich weiß nicht, ob du eine hast, die Fehlinvestition der Woche.
Naja, würde SAP ganz gut passen, oder?
Ja.
Also mehr verlieren kann man, glaube ich, selten in einem Blue Chip.
Leute, letzte Folge, wer hat aufgepasst?
Mhm. Genau, also SAP war jetzt schon eine ziemliche Nummer, muss man ganz klar sagen. Das ist auch, fand ich jetzt sehr, also super unerwartet. Aber jeder Rückschlag gibt auch immer wieder eine Chance. Deswegen vielleicht kann man auch wieder davon profitieren.
Und Investition der Woche?
Die Investition der Woche. Ich habe diese Woche...
Das weiß ich!
Ja, sag mal.
Also keine Ahnung, aber vielleicht Bitcoin?
Bitcoin, ja, sehr gut. Bitcoin läuft immer. Ja, Bitcoin liegt...
Wo sind wir da?
Ich glaube, Stand jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, bei...
11,6, ich weiß es, warum frage ich dich
eigentlich?
Ich will das, in diesem Podcast ist ja klare Rollenverteilung. Julian ist der Schlaue, ich bin die Dumme. Nee. Aber ich spiele das nur.
Ja, ich merke schon, du liest dir irgendwelche Studien vom Bundesministerium und haust dir einen Knaller nach dem anderen raus und fragst mich human Finanzkapital, Risiko versus Anlegen.
Nee, also. Das weiß ich alles von dir. Aber ja, Bitcoin, das wusste ich zufällig.
Ja, jetzt überleg mal, so in 50 Jahren, wenn wir die Podcast-Folge ausgraben, also, damals war er bei 11.600 Euro, hätte ich mal gekauft.
Ja. Ja. Die Investition, ich kann gar nichts dazu sagen. Ich habe diese Woche kein Geld ausgegeben.
Nichts ausgegeben.
Oh, doch. Naja, also das ist tatsächlich mal was Interessantes, was wir mal da rausfragen können. Das ist auch eine kleine Diskussion zwischen uns. Ich war ja so der Lidl-Typ und du der Aldi-Typ. Also ich war Essen kaufen natürlich. Was ich im Sommer tatsächlich fast nie gehe, weil ich halt immer reise und da es immer Essen gibt irgendwie. Mhm. So Schlaraffenland, wächst auf Bäumen. Ja, und da waren wir bei Lidl letzte Woche. Und das war, ich bin ja eigentlich der Lidl-Fan. Und das war eine Katastrophe. Also das war echt,
schwierig.
Ne? Das war richtig schwierig. Also das war richtig unangenehm. Auch gerade jetzt in Corona-Zeiten ist das halt noch mal wichtiger, dass es irgendwie sauber ist und gesittet zugeht und nicht überall das Obst da halb verschimmelt auf dem Boden liegt und die Milchtüten geplatzt sind und die Eier. Also, ne?
Naja, das
Lidl war schwierig.
Meine Lidl-Erfahrung der letzten 20 Jahre.
Ja, also bei uns drüben ist der Lidl immer sauber gewesen. Also nicht so sauber wie die Kaufhalle, aber gut. Nee, aber ja, heute war ich bei Aldi und das war echt, Shoutout an Aldi, das war tipptopp. Da gab es sogar vegetarisches Hackfleisch, mehrere Sorten.
Bei Aldi?
Ja,
Aldi kann halt was. Ne?
Ja, also echt, muss ich mal sagen, das war geil. Also und mehr gebe ich auch gerade nicht aus. Doch, ich habe noch eine Investition der Woche.
Ja.
Ich habe ja, also da ich ja nie wirklich eine Wohnung habe und so Sachen wie Deko und so bei mir nicht drin ist, ich auch gar keine Erfahrung mit Pflanzen, aber ich gucke immer oder ich mache oft mal Yoga mit Maddie Morrison bei YouTube. Könnt ihr mal googeln, Maddie Morrison. Und die hat da immer so eine Pflanze stehen gehabt, die ich cool fand. Und die ist mir mega oft aufgefallen, dass ich die Pflanze cool finde. Die, wie heißt sie? Monstera.
Monstera, ja.
Und dann habe ich die zum Geburtstag gekriegt. Und jetzt ist die da oben, ist die einfach zu lang geworden da. Die überall hat das abgestanden, das Grünzeug. Und dann bin ich heute bei Knolle. Ich kenne mich hier in München nicht so gut aus. Julian meinte, fahr mal zu Knolle. das ist ein großer Gartenhandel, den gibt es mehrfach in Deutschland und der heißt Kölle.
Kölle.
Aber.
Passt, ja.
Genau, war ich bei Knolle und habe dann so Bambusstangen geholt und habe hier die Pflanze hochgestrapst. Und da habe ich mich richtig, das war so richtiger, so ein Naturmoment, den ich dann hatte. Mhm. Also ich glaube, ich habe vielleicht einen grünen Daumen und musste mich da jetzt ein bisschen fortbilden.
Wer Landschaftsgärtner, was für dich?
Ey, guck mal an, ey, ich habe nur ein bisschen Freizeit und schon ist hier. Alarm auf allen Kanälen, ey. Naja. Gut, kommen wir mal zum Abschluss. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Spendenquittung. Und zwar.
Machst du zuerst?
Wird dann ja jeder dem anderen eine Frage stellen und wenn die Frage falsch beantwortet ist, werden 10 Euro gespendet. Und was wir heute vielleicht noch kurz machen wollen, ist sagen, wohin wir das spenden.
Ja.
Dass wir ungefähr alle, wenn 50 Euro zusammen sind, pro Seite wird das dann abgespendet.
Ja, also momentan sind, glaube ich, schon auf jeder Seite 20
Euro. Ja, wenn wir alles falsch beantwortet haben, vielleicht müssen wir die Fragen einfacher machen. Aber
na, hast du schon was?
Ich habe was, tatsächlich. Ja. Und das würde ich auch in den Shownotes den Link reinschreiben, also Shownotes, kennt ihr ja alle hoffentlich. Es hören ja auch vielleicht Leute zu, die noch gar nicht so viele Podcasts gehört haben.
Das ist übrigens diese, deine Studie und deine Zettel, sind die dann auch in den
Shownotes? Genau, die habe ich schon mal. Du schreibst ja die Shownotes, ich schicke dir die Links.
Okay.
Ich lade das hoch, du schreibst die Shownotes. Genau, da kann man auch den Link finden und zwar würde ich das spenden, das habe ich schon mal gemacht, gespendet an Road to Recovery. Das ist so eine amerikanische Organisation, die spendet an also verschiedene Action-Sportathleten, die halt einen fetten Unfall hatten und jetzt halt einfach das Geld brauchen. Und es ist halt so ein bisschen eher so amerikanisch veranlagt, weil wir ja auch ein ganz anderes System haben. Bei uns ist das ja gar nicht so krass. Dort drüben ist ja tatsächlich, da greift dann meistens irgendwie gar nichts und die brauchen dann wirklich die Kohle. Und da habe ich schon mal gespendet, könnt ihr mal drauf gehen, ist ganz interessant, da sieht man so ein paar Geschichten und die sind natürlich sehr berührend und ich habe damals, als ich so einen fiesen Sturz hatte und meine Hand so schlimm verletzt war, da auch gespendet, weil mich das irgendwie, also weil ich halt wusste, okay, man braucht da wirklich einfach die Hilfe von außen. Ja. Okay, jetzt will ich mich da nicht verquatschen.
Ja, aber sehr schöne Idee.
Ja, genau.
Ich hab leider noch nichts Konkretes, ich habe nur eine Vorstellung und zwar würde ich das gerne entweder an lokale Organisation für hier Kinder mit Leukämie oder auch mit Querschnittslähmung.
Oder hier spenden. Wings of Life oder so, willst du vielleicht da?
Ja, vielleicht gibt es noch was Lokaleres, bisschen näher.
Ja, da kannst du noch ein bisschen recherchieren.
Genau.
Auf alle Fälle würde ich dann einfach mal die Frage stellen.
Bitte.
Meine Frage, und zwar, das ist jetzt einfach tatsächlich, weil es gibt tatsächlich einfach nur Ja oder Nein. Also ist richtig oder ist falsch.
Mhm.
Und zwar, eigentlich ist es zu einfach, aber na gut. Und zwar glaubst du, dass es, also es gibt ja verschiedene Laufradgrößen
beim
Mountainbiken. 26 Zoll war ja immer so verbreitet oder BMX hat 20, so ein Cruiser, also ein größeres BMX 24, normales Mountainbike hatte 26, dann irgendwann 27,5, jetzt sind fast alle 29 Zoll.
Ja.
Die Frage an dich ist jetzt, gibt es tatsächlich, ist das verbreitet oder kann man Mountainbikes fahren, die zwei verschiedene Laufradgrößen haben?
Ich kenne das beim.
Oder wird das im Downhill-Weltcup meinetwegen gefahren? Also zum Beispiel, keine Ahnung, verschiedene Laufradgrößen. Also vorne anders als hinten.
Also ich habe es noch nie gehört, von daher würde ich sagen, nein und wird vom Radweltverband streng geahndet mit Verstoß.
Gewonnen!
Wirklich?
Ist tatsächlich, it's a thing.
Aha.
Das hat, glaube ich, die UCI, also der Weltverband, erlaubt. Ich glaube, 2018 das erste Mal. Und letztes Jahr hat, glaube ich, auch der erste Fahrer beim Downhill-Weltcup damit gewonnen.
Aha.
Laurie Greenland war das.
Das heißt, vorne war logischerweise kleiner als hinten.
Vorne, nee, andersrum.
Hä?
Nee, warte mal. Oh Gott, jetzt muss ich mal. Nee, klar, vorne größer als hinten.
Ja.
Nee, du hast andersrum gesagt. Nee, größer.
Ja, warum denn größer?
Ja, da habe ich auch nochmal recherchiert. Ich weiß natürlich, dass es das gibt, aber ich konnte es nie so genau erklären.
Ach, dann ist er quasi nicht so hängt, das ist der Schwerpunkt flacher.
Lass es mich einfach erklären, bevor du dich hier noch weiter in die Scheiße reitest.
Der hat eine kleinere Rendite.
Bitte sag's nicht. Rede nicht weiter, ich erkläre es einfach. Und zwar nennt man die Mallet-Bikes. Weißt du, was ein Mallet ist?
Nee.
Also das ist, wir würden in Deutschland wahrscheinlich sagen, der Fukuhila. Oder wie nennt ihr das? Fukuhila?
Ja.
Fukuhila.
Ja.
Genau, vorne kurz, hinten lang.
Ja.
Nee, warte mal, ist ja andersrum, ist eigentlich vorne.
Vorne ja, kurz, hinten lang.
Oh Gott, nee, jetzt rette ich mich rein. Aber es ist halt so, dass der Vorteil von 29 Zoll, also von größeren Laufrädern, ist ja die Laufruhe. lese ich das echt ab? Ey, ich raste aus. Besseres Überholen. Na, ich habe das halt recherchiert, ich wusste das, aber jetzt lese ich das schon wieder ab.
Du weißt es doch.
Mehr Stabilität.
Ja.
Und du kannst halt bei höheren Geschwindigkeiten, ist es einfach stabiler.
Mhm.
Und der Vorteil an kleineren Laufrädern ist, dass das halt wendiger ist.
Mhm.
Und agiler.
Mhm.
Und es ist halt so, wenn du, also der Vorteil ist, wenn du jetzt zum Beispiel ein kleinerer Fahrer bist und ein Downhillrad hat ja 200 mm Federweg, heißt, wenn du jetzt was Steiles fährst, kann das natürlich schon mal sein, dass das Hinterrad dir irgendwann dann am Arsch hängt.
Ja.
Und das ist halt dann besser, du hast hinten ein kleineres Laufrad als vorne.
Ja.
Also dieser Mix, also Mallet-Bike ist quasi, was hatte ich hier, das ist ein geiler Satz, Laufruhe und Spurtreue vorne, Wendigkeit und Bewegungsfreiheit hinten.
Ja, klingt spannend.
Toll, oder? Könnte auch so ein Friseurspruch sein.
Und das ist jetzt verboten? Oder jetzt wieder erlaubt?
Nee, es ist schon immer erlaubt. Also ja, es ist erlaubt und es wird gemacht.
Ah, okay.
Also du kannst dir hier gleich mal 10 Euro für die leukämiekranken Kinder in München notieren.
Da freue ich mich. Das mache ich gern.
Schön.
Für dich, muss kurz meine Frage hier suchen. Ja, was ist die Frauenquote in DAX-Vorständen per September diesen Jahres?
DAX-Vorstand. Der DAX hat einen Vorstand.
Naja, der Dude, der doch jetzt hier die 250 Millionen
Du meinst Vorstände von Firmen, die im DAX sind. Der Generalsekretär.
Ja, der Generalsekretär. Was kriegen die, also wie viele Frauen Generalsekretäre gibt es?
Also Aufsichtsrat oder allgemein im Vorstand. Vorstand der 20 größten, oder 10?
30.
30 größten Unternehmen in Deutschland.
Genau. Oder, wie ist der Vorstand verteilt im Schnitt? Männer, Frauen?
Boah, puh. Also da hätte ich jetzt gesagt, Frauen, oh Gott, jetzt schwierig. Frauen vielleicht 15%?
Ah, ist eigentlich fies, ne? Ist falsch. Ist falsch, aber es ist ziemlich gut.
Ja, aber das ist eine gemeine Frage. Also,
Naja.
Du musst halt eher so sagen, über oder unter 20%.
Ja,
oder so.
Genau, okay.
Naja, aber sag.
Es sind 12,8%. Also,
Alter, ich habe 15 gesagt, das ist ja wohl mal sowas von nah dran.
Also ist es richtig? Ja, komm, müssen wir
eigentlich. Ich kann eh was, immer auch mal was spenden, auch mal was Gutes tun. Ja, nicht immer nur nehmen, auch mal geben.
Es sind 12,8% und der Anteil ist gesunken im Vergleich zum Vorjahr.
Ich bin stolz, guck mal, wie nah ich dran war.
Mhm, ist gut.
Gesunken?
Also, genau, also um minus 1,9% ist er gefallen. Und das Interessante ist ja, der wirklich die Vorstellung, ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau zu lesen ist. Ohne Frauen ist der Anteil, Vorstände ohne Frauen, ging von 6% auf 11% hoch.
Wow.
Mhm.
Das ist ja gemein.
Ja.
Ja. Deswegen, Leute da draußen, wir müssen uns alle auskennen.
Richtig.
Frauen wie Männer, jung wie alt. So ist alle das. Müssen Bescheid wissen.
Egalität.
Wie ist dieses T-Shirt, was ich so geil finde? Egalité, Liberté, Weinscholle. Ole. Den gibt es bei Instagram, wird mir ständig vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass ich selber bald T-Shirts mache oder dass ich halt Weinscholle gerne mag. Beides wahrscheinlich.
Beides.
Okay, hey, sind wir durch, oder? Wir haben alle Blätter abgearbeitet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Das nächste Mal weniger Struktur.
Ja, ey, Struktur ist echt, ich bin richtig fertig.
Ja, ich merke schon.
Es ist irgendwie jetzt 19.40 Uhr und ich gehe jetzt definitiv ins Bett. Alter Schwede. Also, nee, aber hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank, ja. Hat Spaß gemacht.
Und genau, schreibt uns, wir haben auch einen neuen Trailer aufgenommen, da haben wir es auch nochmal gesagt, schreibt uns gerne an schotterwege@gmail.com für irgendwelche Fragen. Das wäre auch mal cool, Fragen zu beantworten einfach.
Bitte, ja, voll gern. Und ich würde auch gern, wenn ihr irgendwelche Interviewvorschläge habt oder selber denkt, hey, ihr seid ein richtig dufter Typ oder
Typesse,
dann schreibt uns einfach.
Genau. Cool. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste Woche. Wir müssen nochmal gucken, wie wir das hinkriegen. Weil mit dieser ganzen Recherche muss ich echt alle 2 Wochen machen, weil sonst kriege ich das gar nicht hin.
Nee, wir machen das jetzt, wir gucken mal. Wir gucken mal und am Ende wird es einfach wieder Freestyle, so wie immer.
Okay, ja dann wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Macht es gut, bis dann.
All in!